Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Trotz des schlechten Wetters haben alle noch hierher gefunden. Identität hat Konjunktur. Jetzt muss ich mal sehen, dass das funktioniert. Identität hat Konjunktur, wie diese Ringvorlesung zeigt. Die Beschäftigung mit Fragen der Identität ist historisch immer mit kulturellen Krisenzeiten zusammengefallen, wenn die großen Erzählungen, wie das der französische Philosoph und Literaturtheoretiker Jean-François Lyotard nennt, wenn diese großen Erzählungen die Ursprung, Bedeutung und Bestimmung einer Kultur entwerfen, nicht mehr überzeugen. Dieser Begriff der großen Erzählung verweist schon auf die zentrale Bedeutung des Erzählens in diesen Prozessen der individuellen und kollektiven Identitätsbeschreibungen, zum Beispiel in Mythen, religiösen Heilsgeschichten oder auch in historischen Rekonstruktionen der Vergangenheit. Literatur spielt auch in der heutigen Medienlandschaft bei der Schöpfung, Verbreitung und Kritik von Identitätsnarrationen eine entscheidende Rolle. Denn literarische Texte sind hochkomplexe Interdiskurse, wie man das heute nennt, die gesellschaftlich drängende Fragen imaginativ dramatisieren, aber auch perspektivieren und gleichzeitig evaluieren. Die vier Romane, die ich hier besprechen werde, lösen diese Funktionen auf sehr unterschiedliche Weisen ein. Der erste Roman ist von Julian Barnes, England, England, 1998. Dieser Roman deckt den Konstruktcharakter nationalkultureller Geschichtsbilder auf und Strategien ihrer Vermarktung. Der zweite Roman, Ballard's Kingdom Come, dramatisiert den Ausschlusscharakter von Englishness innerhalb Englands und thematisiert die Manipulation von Ersatzidentitäten, zum Beispiel durch Konsum oder Sport. Salman Rushdies Roman The Moor's Last Sigh problematisiert solche naturalisierten Identitätsvorstellungen aus einer Migrantenperspektive und spielt Hybridität als Alternative für eine globalisierte Welt durch. Und schließlich Andrea Levis Small Island von 2004 deckt Widersprüche auf zwischen Britishness und Englishness, auch wieder aus einer Migrantenperspektive, und entwirft Alternativen im Sinne von Transdifferenz und Glocalization. Dazu komme ich dann am Ende des Vortrags. On being English but not British. In seinem polemischen Essay On being English but not British hat der Erfolgsautor John Fowles festgestellt, und ich habe Ihnen die englischen Zitate mal ausgedruckt: The great English dilemma is the split in the English mind between the green England and the red, white and blue Britain. In all the personal situations that are important to me, I am English, not British. Englishness verbindet er mit der europäischen Randposition aufgrund der geografischen Insellage, der splendid isolation, mit Immigration und mit einem puritanischen Eifer für Gerechtigkeit, der in dem legendären Helden Robin Hood im kulturellen Gedächtnis verankert ist. Britishness bedeutet ihm patriotische militärische Machtpolitik, Hannoveraner Dynastien, Imperialismus, Weltkriege und die ungeliebte Allianz mit den sogenannten Celtic Fringe, also Schottland, Wales und auch Irland. Diese Differenzierung zwischen Englishness und Britishness spielt in der gegenwärtigen Forschung und auch in der gegenwärtigen Literatur zu Identity Politics eine zentrale Rolle. Und deswegen möchte ich ganz kurz in drei Stationen die Geschichte von Englishness nachzeichnen, die Rolle von Englishness für das nationalkulturelle Selbstbewusstsein und dabei besonders eingehen auf den Common Sense als der eines der Charakteristika, das die Engländer sich in hervorgehobener Weise zuschreiben. Also ganz kurz in drei Stationen. Wie bereits erwähnt, fällt die Beschäftigung mit Fragen der Identität immer mit kulturellen Krisenzeiten zusammen, mit Umbrüchen. Dies ist zum ersten Mal der Fall in der frühen Neuzeit, die ich für England ansetzen würde vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Einführung des Buchdrucks durch Gutenberg, die englische Aufspaltung in Katholizismus, Anglikanismus und Puritanismus entziehen dem mittelalterlichen Weltbild der göttlich gegebenen Ordo den Boden. In diese Zeit fallen die ersten Ausformulierungen einer Nationalidentität in der englischen Literatur und da werden immer wieder zitiert diese Zeilen aus King Richard II. This royal throne of kings, this sceptered isle, this other Eden, demi-paradise. This fortress built by nature for herself, this happy breed of men, this small world. This blessed plot, this earth, this realm, this England. Auch die mittelalterlich-scholastische Definition von Wissen verliert ihre Überzeugungskraft. In England initiiert Francis Bacon mit dem Empirismus eine völlig neue Form des Wissens. Ein Wissen, das seinen Wahrheitsanspruch nicht mehr von der Bibel ableitet, sondern von der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen. Diese Methode der Wissensschöpfung führt nicht nur von einer sakral zu einer säkular ausgelegten Weltdeutung im Sinne der Naturwissenschaften, die natürlich uns heute prägt, sondern sie legt auch den Grundstein für den Common Sense als wichtiges Merkmal der englischen Selbstbeschreibung, also des Autostereotyps. Die Ausformulierung des Common Sense als Merkmal der Englishness erfolgt im 18. Jahrhundert. Anknüpfend an Francis Bacon, an Thomas Hobbes und die Ideenlehre von John Locke, wurde das Vertrauen in die sinnliche Erfahrung der Dingwelt, das ist der Ausgangspunkt beim Empirismus, unter dem Begriff des Common Sense zu einer normativen Definition von gesundem Menschenverstand, das wäre wohl die deutsche Übersetzung, erhoben und auch als typisches Kennzeichen von Englishness festgesetzt. Dabei lassen sich in diesem Jahrhundert typische Prozesse beobachten, die bei jeder kollektiven Identitätskonstruktion vorkommen. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz vorführen. Erstens die Naturalisierung von Common Sense. Die zentrale Funktion der sinnlichen Wahrnehmung, die zentrale Funktion der sinnlichen Wahrnehmung und damit die Rolle des Körpers im empiristischen Wissensmodell beförderte die Überzeugung, dass der hochkomplexe Prozess der Interpretation, der aus Sinneseindrücken erst Bedeutung macht, der daraus erst Wissen macht, dass der genauso natürlich sei. Und damit waren die Interpretationen naturalisiert. Zweitens, Common Sense als Wertmaßstab. Der gesunde Menschenverstand galt als gesund und damit natürlicherweise als gut. Alles, was davon abwich, galt als krank und natürlicherweise schlecht. Die Metaphorik mutiert hier zur Metaphysik und zum politischen Argument. So findet man im 18. Jahrhundert weit verbreitet die autoritäre Redeweise von den Dictates of Common Sense, mit denen alle abweichenden Überzeugungen als Verstoß gegen naturgegebene Gesetze stigmatisiert wurden. C. Common Sense als Ausschlusskriterium. 1737 wurde eine Wochenzeitschrift Common Sense or the Englishman's Journal, das 18. Jahrhundert ist ja das Jahrhundert der Journals, gegründet, die immer wieder Frauen, aber auch den Rivalen Frankreich und die exotischen Kulturen des fernen Westostens abwertete, indem ihnen Common Sense abgesprochen wurde. D. Die Nationalisierung des Common Sense. Die Funktionalisierung von Common Sense als Ausschlusskriterium fällt zusammen mit politischen Machtansprüchen. Wenn zum Beispiel in einem Magazin mit dem Titel Old Common Sense eine Figur namens Common Sense auf einem Thron sitzt, der mit den Emblemen von Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit versehen ist und ein Schwert in der Hand hält, wo drauf steht Pro Patria. Und diese Figur ist ikonografisch angelegt natürlich an die Britannia. Na, also hier wird Common Sense identifiziert mit Britannia. Und E, die diskursive Dispersion dieses Identitätsmerkmals. Diese Vorannahmen, die ich Ihnen jetzt sehr kurz vorgestellt habe, prägen sehr unterschiedliche Lebensbereiche, wie zum Beispiel Politik, Genderrollen oder die Künste. Auch die Literatur trägt zur Verbreitung dieses Common-Sense-Merkmals als typisch englisch bei. In den Romanen des 18. Jahrhunderts orientieren sich die Protagonisten und Protagonistinnen nicht mehr an der höfisch definierten Bildungstradition des Klassizismus, sondern am Common Sense des Common Man, wie zum Beispiel bei Defoe in Robinson Crusoe oder auch der Common Woman, wie der Prostituierten Moll Flanders oder auch des Dienstmädchens, wie in Richardsons Pamela. Damit bin ich schon beim Riesensprüngen in der Gegenwart, in der Postmoderne. Nämlich auch hier haben wir wieder einen Höhepunkt der Identitätsdebatten. Und dieser Postmoderne gehören alle Romane, die ich Ihnen vorstelle, an. Schlagworte wie Globalisierung, Virtualisierung, Krisen des Spätkapitalismus, postkoloniale Krisen, Europäisierung umschreiben natürlich alles in sehr abstrakten Begriffen den Verlust von klaren räumlichen Verortungen, sprachlichen Eigenarten, nationaler Souveränität, ökonomischer Kohärenz und kulturellen Traditionen, wie zum Beispiel Religionen, Ritualen oder sozialen Organisationsformen und auch Genderrollen. Die sich daraus ergebenden Probleme der kollektiven Identitätskonstruktionen werde ich Ihnen am Beispiel von diesen vier britischen Gegenwartsromanen jetzt vorstellen. Und damit komme ich zu den Romanen. Der erste Roman, Julian Barnes' England, England von 1998, Englishness als Konstrukt. Der Roman zählt zum Genre der historiographischen Metafiktion. Das ist ein Genre, das gilt als zentral und dominant in der gesamten postmodernen Literatur. Und es ist wirklich so, dass die Gegenwartsliteratur in England, sagen wir mal, in den 90er Jahren und 2000, im ersten Jahrzehnt, überwiegend historiographic metafiction sind. Historiographische Metafiktion exponiert, inwiefern Geschichtsschreibung nicht historische Wirklichkeit objektiv wiedergibt, sondern ein kulturell produziertes Instrument ist für die Stiftung, Aufrechterhaltung und Legitimation von Nationalidentitäten. England, England beschreibt das Ganze als Satire, nämlich die Einrichtung eines Erlebnisparks mit dem Namen England, England auf der Isle of Wight in der nahen Zukunft. Hier sollen Ikonen der Englishness als Miniatur nachgebildet werden und auch durch Schauspieler inszeniert werden. Sir Jack Pittman plant also unter anderem den Big Ben in halber Größe und mit künstlichem Nebel, Princess Di's Grab, Harrods, Stonehenge und die White Cliffs of Dover nachzubauen und außerdem Szenen aus der Legende von Robin Hood, Tischgespräche mit Samuel Johnson, einem der bekanntesten Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, und die echten Royals auf dem Balkon des auf seine halbe Größe reduzierten Buckingham Palace publikumswirksam vorzustellen. Sein Projekt, das überrascht uns nicht, wird ein Riesenerfolg. Er kann die Königsfamilie überzeugen, permanent in den Erlebnispark zu ziehen und ihre Rolle dort gegen gutes Geld nach den Regeln der Touristenindustrie zu spielen. Und er erreicht, dass die Isle of Wight als unabhängiger Staat Mitglied der EU wird. Das überrascht uns eigentlich auch nicht. Währenddessen wird Großbritannien oder Old England im 21. Jahrhundert durch einen Krieg entvölkert und bietet schließlich unter seinem alten Namen Anglia einer international zusammengewürfelten Gruppe von Aussteigern einen präindustriellen Lebensraum. Pittman strebt schließlich als Island Governor eine Diktatur nach den Erfordernissen einer konsumorientierten freien Marktwirtschaft an. Die Literaturkritik hat immer wieder herausgearbeitet, die Künstlichkeit dieser Identitätsangebote. Es wurde aber kaum untersucht, warum diese Strategien der manipulierten Identitätsinszenierung eigentlich funktionieren, obwohl der Warencharakter offensichtlich ist und die Eintrittspreise sehr hoch sind. Für die Beantwortung dieser Frage ist der erste Teil des Buches mit dem Titel England wichtig. Denn die touristische Geschichtsinszenierung wird formal gerahmt und kommentiert von der individuellen Identitätssuche einer Martha Cochrane. Die Parallelen zwischen der individuellen und der kollektiven Suche nach einer Identität über die Rekonstruktion von Geschichte werden explizit ausgeführt. Für Martha funktioniert ihre eigene Erinnerung wie die Historiographie. Sie sagt an einer Stelle: "It was like a country remembering its history. The past was never just the past. It was what made the present able to live with itself. An element of propaganda, of sales and marketing, always intervened between the inner and the outer person. A continuing self-deception as well." Also Geschichte wird so konstruiert, dass das Bild in der Gegenwart erträglich ist. Die ersten Seiten des Romans erzählen Marthas unzuverlässige Erinnerung an einen Spaß, den ihr Vater in ihrer Kindheit häufig mit ihr trieb. Er versteckte einen Teil ihres Holzpuzzles von England und zauberte es am Ende wieder hervor, sodass sie das Bild von England vervollständigen konnte. "And her jigsaw, her England and her heart had been made whole again." Als der Vater die Familie verlässt, nimmt er versehentlich das Puzzleteil von Nottinghamshire mit. Und Martha ersetzt nun die leere Stelle mit einem Eichblatt. Da die Form sie an das verlorene Stück erinnert und da sie außerdem glaubt, ihr Vater habe dieses Blatt vor seinem Verschwinden an seinen Schuhen in den Flur getragen. Die Identitätsschablonen in Sir Pittmans Living Museum funktionieren wie Marthas Eichenblatt. Beide sollen ein Gefühl des Verlustes von Autorität und des Mangels an Gemeinschaft durch die Identifikation mit einer keinesfalls zuverlässigen Erinnerung befrieden. Diese Reifizierung, also die metonymische und metaphorische Fixierung der Erinnerung an ein Ding, man muss da etwas in der Hand haben können, ist dabei sehr, sehr wichtig. Was für Martha das Eichblatt, sind für die Parkbesucher die nachgebauten Gebäude und die Schauspieler, die sie anfassen können. Da gibt es sogar eine ganze Forschung dazu, das geht zur sogenannten Tourist Epistemology, also das besondere Wissen, das man in der Touristenindustrie anpreist und erwerben kann. Dass diese als teure Ware präsentiert werden, ist kein Nachteil, sondern nach der These von Jean Baudrillard der Identifikation sogar förderlich. Denn letztlich verhält sich der Wert eines Konsumobjekts für den Konsumenten korrelativ zum Preis, den er dafür bezahlt. Das heißt da, its absolute singularity, also it's the object, das Gekaufte, its absolute singularity arises from the fact of being possessed by me. And this allows me in turn to recognize myself in the object as an absolutely singular human being. This is a grandiose tautology, but one that gives the relationship to objects all its density. Um allerdings die Menschen in den Park zu locken, darf die konstruierte Identität natürlich nur positive Assoziationen erwecken. Der dadurch erzwungene Selektionsprozess aus einer zweiseitigen Liste von 50 Quintessences of Englishness, die sie gesammelt haben, bildet die größte Schwierigkeit bei Sir John Pittmans Projekt. Denn weder Nell Gwynn, die historische und skandalumwitterte Geliebte von Charles II., darf vorkommen, noch Maid Marian, die legendäre Geliebte von Robin Hood, da sie moralische Empfindlichkeiten verletzen und Familien mit Kindern von einem Besuch abhalten könnten. Vorwürfen der Geschichtsfälschung wird im Beraterstab durch den zutreffenden Hinweis begegnet, dass das Publikum ohnehin kaum historische Bildung besitze und diese auch nicht erwarte. Patriotism's most eager bedfellow was ignorance, not knowledge. Der Verführungskraft des solchermaßen bereinigten Bildes von Englishness verfallen selbst die Schauspieler, die sich zunehmend mit ihren Rollen identifizieren. Robin Hood und seine Gesellen beginnen in den Wäldern zu jagen, die Schmuggler beginnen zu schmuggeln und die Samuel Johnson Dining Experience wird zur Katastrophe, da der Schauspieler sich genauso menschenfeindlich benimmt, wie der historische Johnson es wohl war und schließlich in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wird. Der dritte und letzte Teil des Romans mit dem Titel Albion zeigt Martha Cochrane in Anglia, dem ehemaligen Großbritannien, dem die Souveränität aberkannt wurde. Während sie über ihr Leben sinniert, findet ein improvisiertes Maifest statt und sie sieht den Anführer Phil Henderson waving a plastic flag bearing the cross of St. George. Patron saint of England, Aragon and Portugal, she remembered, also protector of Genoa and Venice. Die Szene enthüllt, dass ihre frühere Einschätzung falsch war. Sie hat nämlich kurz vorher mal gedacht, Old England, also da wo sie jetzt ist, had lost its history and therefore, since memory is identity, had lost all sense of itself. Das Kreuz des 303 als Märtyrer gestorbenen St. Georg ist seit dem 13. Jahrhundert, damals, als rotes Georgskreuz auf weißem Grund sowohl die Landesflagge von England als auch die Flagge der Royal Navy, zu der ich gleich noch kommen werde. Es mag nicht mehr die Einzigartigkeit der Englishness emblematisch repräsentieren, aber es eignet sich offenbar hervorragend dazu, als Emblem einer neuen Gruppe umgedeutet zu werden, die damit historische Kontinuität simulieren kann. Die Funktion des Emblems ist natürlich genauso imaginär wie die pseudohistorischen Embleme einer Nationalidentität im Geschichtspark England, England. Kommen wir damit zum zweiten. Barrett's Kingdom Come. Konsumkapitalismus als mikronationale Ersatzidentität. In Kingdom Come rotten sich im Umfeld des gewaltbereiten Fußballclubs St. George, damals wieder, faschistoide Gruppen in Brooklands, einem Vorort von London, zusammen, um nationalistisch gesinnte Gemeinschaften zu bilden, sich paramilitärisch zu organisieren, Horst Wessels Lieder zu singen und alle Ausländer, insbesondere Asiaten, zu terrorisieren. Ihr Emblem ist auch hier das Georgskreuz. Organisationszentrum ist ein riesiges Einkaufszentrum, The Dome. Dessen Werbemanager Carradine putscht die Menschen über tägliche Werbesendungen auf dem Kabel-TV des Zentrums emotional auf, indem er David Cruise, das ist ein gescheiterter Schauspieler, gegen The City, also London, wettern lässt, wo arrogante Politiker und elitäre Intellektuelle sitzen. Als die Gewalt zu einem Mord führt, kommt der Sohn des Ermordeten, Richard Pearson, nach Brooklands, um die dubiosen Umstände beim Tod seines Vaters aufzuklären. Der arbeitslose Werbefachmann erliegt jedoch der Versuchung, die Frustrationen dieser Vorortbewohner mit Hilfe seiner werbestrategischen Manipulationen für sein Psychoexperiment zu benutzen. Nach kurzer Zeit arbeitet er federführend daran mit, David Cruise zu einem Idol aufzubauen, sowie die Sezession von Großbritannien und die Gründung einer Mikronation anzuregen. Es heißt dort, the micro republic would become a micro monarchy and the vast array of consumer goods would be the real subjects. Die Erlebnisse werden alle aus der Perspektive von diesem Pearson erzählt, also es ist eine Ich-Erzählung. Mikronationen wurden vor allem seit den 1960er Jahren in Absetzung von herrschenden politischen Machtstrukturen gegründet. Das bekannteste Beispiel ist das Fürstentum Sealand, das von Paddy Roy Bates, das war DJ eines Piratensenders damals, auf einer verlassenen Abschussrampe vom Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und wo er sich zum unabhängigen Staat erklärte. Er wurde allerdings nicht anerkannt. Simon Sellers stellt die These auf, the urge to form micronations, whether as a joke, an experiment, or a religious utopia, can in some ways be attributed to the failure of political action to ignite the mass imagination. In this vacuum, micronational enclaves thrive. Kingdom Come dramatisiert die medial manipulierte Inszenierung einer solchen Mikronation, in der das Shopping alle zivilen, sozialen, politischen und religiösen Funktionen übernimmt, die in einer Nation traditionsreiche Institutionen wie die Gerichte, Kleingruppen wie Familie oder auch Parlament, Kirche und so weiter vertreten. Die Medien in Kingdom Come beschreiben die Entwicklung als die Rebellion des sogenannten kleinen Mannes gegen die urbanen Eliten, die die Nase rümpfen über Einkaufszentrum und die suburbane Provinzialität ihrer Besuchermassen. Wie ein Anführer der Mikronation anmerkt, this isn't about the Metro Center, it's about England today. Er hat recht. Denn das Innenministerium beobachtet die Vorgänge wie in a huge social laboratory and they're watching from the front row as the experiment heats up. Obwohl der Ich-Erzähler bis zum Schluss für sich in Anspruch nimmt, nicht ein Teil der Massen, sondern das Mastermind hinter den Ereignissen zu sein, macht sein Erzählstil deutlich, dass er sich der Faszination der von ihm selbst geschaffenen mikronationalen Massenhysterie nicht entziehen kann. Seine intellektuelle Analyse schützt ihn also nicht vor der Verführungskraft der manipulierten Gemeinschaftsidentität. Erlaubt es allerdings uns als Lesern, den Prozess der Identifikation mit den Identitätsangeboten in dieser Mikronation nachzuvollziehen, weil es eben eine Ich-Erzählung ist. Birgit Neumann stellt die These auf, die Rhetorik der Nation appelliert an Emotionen und implizites Wissen, weniger an die Ratio. Stereotype fördern eher Integration denn Differenzierung. Sie setzen auf Homogenität, nicht auf Vielfalt. Ihr Potenzial, den Einzelnen emotional an die Nation zu binden und auf ein gemeinsames Selbstbild einzuschwören, verdankt die Rhetorik der Nation stärker der kulturell konventionalisierten Praxis ihrer fortwährenden Wiederholung, also ihrer Form, denn ihrem konkreten Inhalt. Die Schilderungen des Ich-Erzählers in diesem Roman bestätigen Neumann. Die werbeträchtige Präsentation der Waren erzeugt Gefühle des Begehrens, der Gemeinschaft, Nähe und Wärme, die von Pearson als seine eigenen wahrgenommen werden. Und seine konsumkodierte Wahrnehmung erzeugt schließlich Gefühle der Ehrfurcht und der Zeitlosigkeit. Dass in diesem Konsumtempel David Cruise, also der gepusht wurde, dieser Schauspieler, nach einem Mordversuch im Sterben liegt und dass British Blacks wie ein pakistanischer Jurist umgebracht und in einen künstlichen See geworfen werden, registriert der Ich-Erzähler gegen Ende des Romans völlig abgestumpft. Zentral ist bei diesem Prozess der Identifikation die Funktion von Dingen, die als Bedeutungsträger allmählich quasi religiöse Funktionen übernehmen. Bereits zu Beginn des Romans wird Pearson von Carradine, dem Zentrummanager, mitgeteilt: Here in the Metro Center, we are great believers in the future. This isn't just a shopping mall, it's more like a religious experience. Exactly. It's like going to church. And here you can go every day and you get something to take home. Tatsächlich, wie neuere Studien zur Funktion von Architektur in unserer Gegenwart, in unserem sozialen Leben zeigen, evozieren Einkaufszentren Lebensräume, die jenseits von Geschichte, Vergänglichkeit und Bedingtheit zu existieren scheinen. Death had no place in the Metro Center, which had abolished time and the seasons, past and future. Das Zentrum wird nicht nur für den Ich-Erzähler, sondern für Tausende von Menschen, die sich darin aufhalten, zu a cathedral of consumerism, whose congregations far exceeded those of the Christian churches. In Ermangelung von Alternativen werden hier alle in der Vorort-Tristesse unerfüllten Bedürfnisse scheinbar befriedet. In a collective ritual of affirmation. Nach wochenlanger Abgeschlossenheit werden schließlich zwei riesige Bärenfiguren wie Fetische verehrt. Diese Szenerie ist ohne Frage imaginativ radikalisiert. Sie lenkt allerdings den Blick auf eine in der Kritik, insbesondere nach der Kitschkultur im Zusammenhang mit den Terroranschlägen von 9/11, immer wieder erhobene Forderung, die Komplexität und die Implikationen einer reifizierten, also einer verdinglichten Gefühlskultur nicht zu unterschätzen, wie es überhaupt seit einigen Jahren sehr viel Forschung auch direkt zu Kitsch gibt, weil da ganz wichtig ist, was da mit Emotionen gemacht wird. Das heißt da, Bill Brown, it is easy to make fun of these sentimental objects, but if there's one thing that post-critical theory has taught us, it is that making light of the affective register does not get us far in our apprehension of how capital's consumer culture works. Als das Einkaufszentrum am Ende des Romans mit vielen Menschen in einem apokalyptischen Flammenmeer zerstört wird, ist nicht sicher, ob der knapp entkommene Ich-Erzähler nicht unbewusst von Anfang an auf die Ausbeutung des Bedürfnisses nach Gruppenzugehörigkeit um jeden Preis, also sein eigenes unbewusstes, sein eigener unbewusster Mangel, oder auch auf die Zerstörung dieser simulierten Welt hingearbeitet hat. Vielleicht waren diese Ereignisse eine Wiederkehr seines Verdrängten in einer durchökonomisierten Welt, aber er ist halt exemplarisch für die Menschen, die sich da aufhalten. Gibt es also keinen Ausweg aus diesem Kreislauf von imaginierten und manipulierten Identitätskonstruktionen auf Kosten von gewaltsam ausgeschlossenen Alteritätsgruppen? Die gibt es seit Jahren in der Theorie, der Philosophie und auch der Literatur. Und ein solches Alternativmodell ist die Hybridität. Ein Konzept, das in Salman Rushdie's The Moor's Last Sigh durchgespielt wird. Hybridität ist ursprünglich ein biologischer Begriff und meint ein aus Kreuzungen hervorgegangenes Lebewesen. Der Begriff wurde in den Rassenlehren des 19. Jahrhunderts, aber auch in Sklavereidebatten in der Eugenik sowie in antisemitischen und nationalsozialistischen Texten zum Angstbesetzen, aber auch zum verführerischen Phantasma von sexuellen Kontakten zwischen verschiedenen Rassen, und ich mache das jetzt in Anführungsstriche. Humibaba wertet Hybridität zu einem Schlüsselbegriff des Postkolonialismus auf und besetzt diesen Begriff positiv. In seinem Sinne sind Intellektuelle, vor allem Künstler, produktive Parasiten, wie Baba sie nennt, die die Tatsache, dass sie nirgendwo zuzuordnen sind, als Vorteil erleben. Das sind alles, es müssen Künstler und Intellektuelle mit Migrationshintergrund sein, die das als positiv erleben und subversiv gegen hermetische, essentialistische Identitätsansprüche vorgehen können, eben als Intellektuelle oder als Künstler. The Moor's Last Sigh ist als Roman ein Exponat von Hybridität. Der Protagonist und Ich-Erzähler, Moraes Sogoibi, ist der letzte Spross einer Familie, deren Genealogie jeden Versuch, eine traditionelle Identität zu konzipieren, unmöglich macht. Die Mutter, Aurora da Gama, stammt aus einer Gewürzdynastie, die sich auf illegitime Nachfahren des Seefahrers Vasco da Gama, der den Seeweg nach Indien entdeckte, und auf britische Kolonialfamilien zurückführte. Dies sind nur die letzten vier Generationen. Es ist eine so verworrene Genealogie, dass da ein ganzer Stammbaum mitgeliefert wird. Die Wurzeln der Mutterfamilie liegen also im katholischen Portugal und im anglikanischen England. Moores Vater, Abraham Sogoibi, findet heraus, dass seine jüdische Mutter in Indien die Nachfahrin einer jüdischen Geliebten von Sultan Boabdil ist, dem letzten Sultan des maurischen Spanien im 15. Jahrhundert, unter dessen Herrschaft Juden, Christen und Moslems friedlich miteinander lebten. Er ist also spanisch-arabisch und jüdisch-muslimischer Abstammung. Die Selbstbeschreibung des Moor sprengt die Grenzen aller sprachlichen Kategorisierung, denn Identität ist natürlich ganz stark mit Sprache auch verknüpft, und er muss neue Worte erfinden. I, however, was raised neither as Catholic nor as Jew. I was both and nothing. A Jew-holic anonymous, a Cath-Jew nut, a stewpot, a mongrel. I was, what's the word these days, atomized. Yes, sir, a real Bombay mix. Allerdings feiert der Roman den Mohren nicht als Helden, der die Beschränkungen von Identität und Alterität transzendiert hat, sondern er markiert ihn als monströse und lebensunfähige Person. Sein Körper altert doppelt so schnell wie seine Psyche, sodass am Ende die Psyche eines 35-Jährigen im Körper eines 70-Jährigen steckt. Das lässt sich deuten als Metapher für die rapide akzelerierte Entwicklung der materiellen Kultur in Indien, während das kulturelle Imaginäre mit diesen Entwicklungen gar nicht Schritt halten kann. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen führt im Roman zu terroristischen Machtkämpfen zwischen fundamentalistischen Interessengruppen, die allesamt ihre Identität als naturalisierte, essentialisierte und zum Teil sakralisierte Wahrheit verstehen. Als zweites ist Moore mit einer verkrüppelten linken Hand geboren. Sie ist nur ein undefinierter Fleischklumpen. Als drittes schreibt der Ich-Erzähler den gesamten Roman, wie sich am Ende herausstellt, in Gefangenschaft, da er, wie Scheherazade in Tausend und einer Nacht, nur so lange leben darf, wie seine Geschichte dauert. Wir haben es also mit einer Dramatisierung der sogenannten narrativen Identität, das ist ein ganzer Forschungszweig in den Philologien, hier zu tun. Offenbar gehört jedoch zu einer lebbaren Identität mehr als eine Narration. Denn am Schluss schleppt er sich zum Sterben auf einen Friedhof. Einem hybriden Wesen wie ihm ist keine Zukunft beschieden. Das jedoch heißt, dass auch diesem hybriden nationalkulturellen Verständnis von Indien als dessen Inkarnation er sich mehrfach im Roman beschreibt, keine Zukunft beschieden ist. Und dass diese Utopie einer hybriden Identität, die im Postkolonialismus ganz, ganz zentral viele Jahre diskutiert wurde, in diesem Roman ganz klar eine Absage erteilt wird. Und das hat natürlich ganz scharfe Kritiken gegeben von postkolonialen Kritikern, die gerne immer Rushdie auf ihre Seite haben wollten, aber er unterstützt halt gar nicht dieses Konzept. Ich komme damit zum letzten Roman. Andrea Levy, Small Island, On Being British, But Not English. Der Roman Small Island von Andrea Levy gehört zur sogenannten Black British Fiction. Es ist auffällig, dass bei den sogenannten Hyphenated Britons, also den Bindestrich-Briten wie British Caribbean oder Chinese British oder so etwas, immer Britishness benutzt wird, obwohl dieses, wie das Fowles-Zitat am Anfang ja zeigte, mit Imperialismus und Machtpolitik assoziiert wird. Die Protagonisten in diesem Roman, fast alle mit Migrationshintergrund, lernen in London nach dem Zweiten Weltkrieg, dass für Engländer gilt, to be English but not British, wie Fowles. Die karibischen Einwanderer erarbeiten sich hingegen eine Möglichkeit, to be British but not English. Andrea Levy wurde 1956 in London geboren. Ihr Großvater väterlicherseits war jüdisch, ihre Urgroßmutter mütterlicherseits war schottisch. Ihre Eltern waren Jamaikaner, die im sogenannten Empire Windrush nach England segelten. Empire Windrush, ich hätte Ihnen ein Bild zeigen wollen, aber es ist so schwierig mit den ganzen Copyrights jetzt überhaupt noch Bilder, irgendwie Bilderrechte zu bekommen, aber Sie können, wenn Sie ein bisschen rumklicken im Internet, ganz viele Bilder sehen. Also die Empire Windrush ist der Name des Schiffes, auf dem am 22. Juni 1948 die erste große Gruppe von 493 karibischen Immigranten und ein blinder Passagier nach dem Zweiten Weltkrieg in Tilbury ankam. Der Roman Small Island beschreibt die Ankunft und die mühsamen ersten Jahre von Immigranten des Empire Windrush. In dem Roman geht es vor allem um fünf Personen, nämlich erstens Hortense, die als uneheliches Kind einer armen Afro-Jamaikanerin und eines Weißen in Jamaika geboren, von Engländerinnen in einer Schule zu einer Lady erzogen wird und die unbedingt als Lehrerin in England arbeiten will. Zweitens Michael Roberts, mit dem sie gemeinsam aufwächst, in den sie heimlich verliebt ist und der den Männlichkeitstraum aller Jamaikaner verwirklicht, nämlich als Mitglied der Royal Air Force für das imperiale Mutterland Großbritannien kämpfen zu dürfen. Drittens Gilbert, ein weiterer Jamaikaner aus ärmlichen Verhältnissen, der Hortense Hals über Kopf heiratet, als sie ihm ihre gesamten Ersparnisse für die Überfahrt 1948 auf der Windrush nach England schenkt, unter der Bedingung, dass er sie so schnell wie möglich nachholt. In England kommt er zwar auch zur Royal Air Force, wird dort allerdings rassistisch gedemütigt und schlägt sich schließlich mit Hilfsarbeiten durch. Viertens, die Engländerin Queenie, die Tochter eines Fleischers vom Lande, die um jeden Preis der Enge ihres Elternhauses entfliehen will und die aus diesem Grund fünftens den ihr körperlich irgendwie als abstoßend empfundenen Bernard heiratet, da er mit ihr in das Haus seines Vaters in London zieht. Sie will also unbedingt nach London und mit diesem Mann kommt sie nach London. Während des Krieges kreuzen sich die Lebenswege dieser Charaktere. Denn nachdem Bernard sich freiwillig zur Armee gemeldet hat, vermietet Queenie eine völlig heruntergekommene Dachwohnung in dem zerbombten Haus an Gilbert und Hortense und hat eine Affäre mit Michael Roberts, die zu einer Schwangerschaft führt. Das Kind wird geboren, kurz nachdem Bernard aus dem Krieg zurückgekehrt ist, ohne dass er von der Schwangerschaft gewusst hätte. Am Ende des Romans drängt Queenie dem jamaikanischen Paar Hortense und Gilbert das Baby auf, da sie sich den zu erwartenden Anfeindungen ihrer sozialen Umgebung in England aufgrund ihres farbigen Kindes nicht gewachsen fühlt. In dem Roman werden die Jamaikaner brutal mit der Ausschlussfunktion von Englishness konfrontiert. Ich hatte Ihnen das am Beispiel von Common Sense gezeigt. Während sie selbst sich bei ihrer Ankunft in England als britische Staatsbürger verstehen, die stolz auf ihre Nationalidentität sind, müssen sie feststellen, dass die Engländer gar nicht wissen, dass Jamaika ein Teil des britischen Empire bildet oder gar, wo es liegt. Das mit Prolog überschriebene erste Kapitel des Romans beschreibt aus Queenies Perspektive ihren Besuch als ein kleines Mädchen auf der British Empire Exhibition, die 1924-25 in Wembley, London veranstaltet wurde. Und außer Gambia und Gibraltar hatten alle 58 Länder, die zum Empire gehörten, ein Pavillon. Also es war natürlich wirklich auch wieder so eine, es hieß nicht Tourismus, aber es war natürlich eine stark ideologisch aufgeladene Präsentation des Empire. Im Afrika-Pavillon sieht Queenie zum ersten Mal einen Schwarzen und erschrickt, woraufhin die Erwachsenen sie zur allgemeinen Erheiterung zu einem Kuss überreden wollen. Und da spielen natürlich genau diese Rassenmischungsfantasien eine ganz zentrale Rolle. Aber der Afrikaner antwortet ihr in perfektem Englisch, perhaps we should shake hands. So wie in diesem für Queenie wegweisenden Erlebnis dekonstruiert der Roman Auto- und Heterostereotype, also Selbst- und Fremdbilder, indem sie als unzulässige Verallgemeinerungen entlarvt werden, die fast immer die Überlegenheit der Identität über die Alterität bestätigen soll. Das gilt für Engländer und Jamaikaner. So muss Hortense, die sich aufgrund ihrer hellen Hautfarbe eher der väterlichen, britisch-weißen als der mütterlichen, afro-jamaikanischen Identität nahegefühlt hat, feststellen, dass sie in England als Black Woman gilt, der sexuelle Freizügigkeit unterstellt und die entsprechend behandelt wird und der intellektuelle Dürftigkeit auch angedichtet wird. Die Engländer verstehen sich offenbar nicht als Briten, was ja die Kolonien einschließen würde, sondern ihre Selbstwahrnehmung kreist ausschließlich um Kriterien der weißen Englishness, wobei sie ironischerweise immer wieder das sportliche Fair Play als ihre Botschaft in die Welt hinausbringen. Die Verlogenheit dieses Autostereotyps wird offensichtlich, wenn sie sich einerseits über die Segregationspolitik der US-amerikanischen Armee entrüsten, andererseits jedoch die Nachbarschaft von Farbigen unerträglich finden, was sich im drastischen Werteverlust der Immobilien niederschlägt. Als Gilbert sein Versprechen einlöst und Hortense tatsächlich in die zerbombte Wohnung in Queenies Haus nachkommen lässt, bestraft ihn seine direkt vor der Abreise ihm angetraute junge Frau dafür, dass er ihre überzogenen Erwartungen an ein Leben als gebildete Lady in London natürlich überhaupt nicht einlösen kann, durch die monatelange Verweigerung jeglicher Sexualität und damit auch die Möglichkeit der endlich nachgeholten Hochzeitsnacht. Die erzählerische Ironie besteht darin, dass hier ein junges Paar, das aufgrund seiner Hautfarbe von den Engländern ausnahmslos mit sexueller Zügellosigkeit assoziiert wird und dem auch dementsprechend behandelt wird, in einem winzigen Zimmer völlig zölibatär lebt und dass auch die Genderhierarchien hier völlig auf den Kopf gestellt werden. Die Repräsentanten der Engländer dagegen, Burnett und Queenie, leben ihre sexuellen Bedürfnisse und Frustrationen mit dunkelhäutigen Partnern aus. Ungehemmt lustvoll im Fall von Queenie, gewaltsam und menschenverachtend im Fall des pedantischen und auch emotional verkrüppelten Bernard. Am Ende des Romans ziehen Hortense und Gilbert mit dem Mischlingskind von Queenie und Michael in ein verfallenes Bürgerhaus, um dort mit ihrer Patchwork-Familie zu leben und das Haus zu renovieren. Ich komme zum Schluss. Der Roman Small Island dramatisiert eine Tendenz, in der Black British Fiction, die nicht nach Modellen der Assimilation sucht, sondern nach the construction of new cultural alternatives, in which identity is created as part of an ongoing and dynamic process. Dieser als Transdifferenz bezeichnete Ansatz betont die Unvermeidbarkeit des Denkens von Differenz bei gleichzeitigem Bewusstsein für die vielfältigen Überlagerungen, Mehrfachzugehörigkeiten und Zwischenbefindlichkeiten, welche die Komplexität der Lebenswelt ausmachen. Identität wird also nicht einfach als kulturelles Konstrukt oder als diskursive Formation oder wie immer man das nennen will, abgetan, also nicht nur Fiktion, sondern das emanzipatorische Potenzial und das Bedürfnis nach Belonging, also nach einer Gruppenzugehörigkeit, die relativ stabil und auch klar von anderen unterschieden ist, werden akzeptiert. Allerdings immer in dem Bewusstsein der Ausschlussfunktion und auch des stigmatisierenden Potenzials und damit natürlich der gefährlichen Sprengkraft von solchen Identitätsdiskursen in Politik und in Kultur. Die Nationalidentität der Britishness wird von den Black British Writers eingefordert, allerdings ohne die weiße Reduzierung auf Englishness. Dass Hortense sich in ihrem Zukunftstraum in einer englischen Villa vor einem Kaminfeuer sitzen sieht, ist natürlich das kulturelle Erbe des britischen Kolonialismus, dessen hegemoniale Ansprüche über die Bildungsinstitutionen in Jamaika diese aufstiegsorientierte junge Frau total geprägt haben. Aber dieser Zukunftstraum einer britischen Identität ist eine Baustelle, wörtlich und im übertragenen Sinn. Das Haus, in dem Hortense und Gilbert mit dem bis zum Romanschluss namenlosen Mischlingskind wohnen, ist eine Ruine. Und es wird viele Mühen kosten, es diesem imaginierten Ideal auch nur etwas anzunähern. Außerdem ist keinesfalls sicher, dass das junge Paar nach der Herrichtung auch dort bleiben kann. Denn das Ganze ist Teil eines Immobilienprojektes eines befreundeten Jamaikaners, der zerstörte Häuser aufkauft, sie renovieren lässt von Leuten wie Gilbert und Hortense und das dann natürlich weiterverkauft. Der Schwerpunkt liegt in diesem Roman auf dem Wert individueller Agency, also Aktivität. Es muss etwas getan werden. Es muss nicht nur erzählt werden, es muss etwas getan werden. Im Gegensatz zu nationalen oder gar globalen Lösungsvorschlägen wie bei Rushdie mit dem Konzept der Hybridität. Ethnizität, aber auch Gender oder Regionalität stehen völlig gleichberechtigt neben Nationalität als Schlüsselmarkierungen persönlicher und kollektiver Identitäten, die dadurch zu sogenannten intersektionalen Identitäten werden. Also wo immer wieder klar wird, man ist immer Teil, wenn man so will, unterschiedlicher Identitätsgruppen, die dann die eigene Identität aufmachen. Und diese unterschiedlichen Identitätsgruppen sind hierarchisiert. In Small Island definiert sich die Gruppenzugehörigkeit auf den ersten Blick über Familie und Ethnie. Damit stellt sich die Frage, ob hier nicht eine Rückkehr zu essentialistischen Identitätskategorien propagiert wird. Denn Identität wird auf die Tatsache zurückgeführt, dass die aus Jamaika kommen, also die sind da geboren, ja, oder die Familie. Das ist aber nur auf den ersten Blick so. Denn der Roman macht klar, dass wir mit Hortense und Gilbert, die so am Ende die heile Familie darstellen, dass wir hier eine Familie vor uns haben, die aus einer reinen Zweckgemeinschaft entstanden ist, die auf dem schwer erkämpften gegenseitigen Respekt der Ehepartner voreinander gründet und die ohne Sicherheiten für die Zukunft auskommen muss. Mit ihrem Kind sind sie nicht blutsverwandt, sondern sie haben es aus Mitleid aufgenommen, wie überhaupt dieses Paar sehr stark so eine Ethik der Mitmenschlichkeit vertritt. Hortense und Gilbert sind aus pragmatischen Gründen zusammen. Sie haben ein regional und zeitlich begrenztes Projekt, wenn man so will, mit dem Aufbau dieses Hauses, was metaphorisch auch für ihre britische Identität steht. Diese Form der regional und temporär gebundenen Identität wird in dem Begriff der Glocalization umschrieben. Dabei lässt der Roman aber keinen Zweifel, dass auch diese Gruppenidentität imaginär ist. Denn die Leute, die zu dieser Gruppe gehören, die um Hortense und Gilbert sich bewegen, sind so unterschiedlich, mit so völlig unterschiedlichen Interessen, dass es immer nur wieder einzelne Berührungspunkte gibt, wo man sagen könnte, die haben diese Gruppenidentität, dass sie sich jetzt weiterhelfen. Das heißt, auch das ist imaginär, aber wie der Roman zeigt, es hat das Potenzial für total diametral entgegengesetzte Konsequenzen verglichen mit der Nationalidentität. Ich danke Ihnen.